Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Der Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist die Velo Hamburg. Die Fahrradmesse präsentiert vom 21. bis zum 22. Mai auf dem Heiligen Geistfeld die neuesten Trends rund ums Rad. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und verschiedene Teststrecken machen den Besuch für alle Fahrradfans zu einem Erlebnis. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bürgerschaft, Jenny Jasberg. Ahoi, Jenny.
Moin.
Liebe Jenny, bevor wir auf die Hamburg-Themen zu sprechen kommen, wollen wir kurz über die Wahl im Nachbarland Schleswig-Holstein sprechen. Die Grünen haben dort um 5,4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 zugelegt. Das ist doch mal ein Erfolg. Wie haben Sie das als Nachbarin sozusagen gefeiert?
Na, ich habe als gute Nachbarin mich natürlich aufgemacht und war auf der Wahlparty in Kiel. Und deswegen habe ich natürlich mit den Kolleginnen aus Schleswig-Holstein auch eine schöne Party gehabt, weil natürlich die Freude groß war, dass wir einfach im Norden jetzt das historisch beste Ergebnis eingefahren hatten. Ja, hat Spaß gemacht.
Also ich sag mal, egal ob jetzt dann die Landeshauptstadt, also in diesem Fall Kiel, oder aber die Bundeshauptstadt, je nach Wahlausgang bezieht man das dann immer so auf sich. Du jetzt so als neutrale Beobachterin quasi zwischen Berlin und Kiel, wer hat denn da jetzt tatsächlich gewonnen?
Naja, ich meine, ganz neutral kann ich natürlich nicht sein, weil kurz bevor ich oder noch als ich in die Bürgerschaft wechselte, war ich ja Mitarbeiterin im Ministerium der Landesregierung in Kiel. Also insofern, sage ich mal, sind meine persönlichen Bezüge nicht super neutral, was dieses ganze Geschäft da angeht. Aber ich glaube schon, dass das auch Sinn macht, sich wirklich konkret die verschiedenen Situationen in den Ländern anzugucken, ne? Also wir haben ja sehr unterschiedliche Wahlergebnisse, die, glaube ich, immer mal wieder beeinflusst sind, natürlich auch von der bundespolitischen Performance, aber ja auch immer nach einer Landeslogik funktionieren. Und gerade in Schleswig-Holstein, im Vergleich jetzt vielleicht für andere Länder, ist ja wirklich spannend gewesen, wie die Leute die Arbeit der Jamaika-Koalition bewertet haben. Also es hat ja drei Partner gegeben in diesem Konstrukt. Und ich meine, klar, Daniel Günther hat mit seinem Charme und mit seinem Auftreten, seinem Führungsstil, offensichtlich die Leute da sehr überzeugt. Ich meine, die CDU ist ja bundespolitisch gerade irgendwie nicht irgendwie auf einem ähnlichen Trend unterwegs. So, und offensichtlich hat aber die Arbeit von Daniel Günther als Gesicht dieser Koalition viele Menschen überzeugt, aber dass die Grünen aus einer Regierungsrolle heraus da auch so stark rausgekommen sind, ist ja nicht selbstverständlich, ne? Also das muss ja nicht so sein. Und die FDP, die ja auch teilgenommen hat an dieser Jamaika-Regierung, hat ja nicht in ähnlicher Art und Weise davon profitiert, sondern ja sehr viele Mandate irgendwie eingebüßt. Also insofern ist das natürlich schon auch interessant zu sehen, wie die Leute dann auch auf 5 Jahre blicken. Insgesamt gab es ja eine große Zufriedenheit mit der Koalition. Aber wie gesagt, die FDP ist da nicht so gut bei weggekommen. Und insofern ist das natürlich schon erfreulich zu sehen, dass die Arbeit vor Ort oder auch im Land dann entsprechend honoriert wird, ne?
In der, also nicht ganz zum Schluss, aber in der Endphase ist der Ministerpräsident dann auch noch krank geworden, hat Corona gehabt und konnte im Grunde gar keinen Wahlkampf machen. Ist das möglicherweise dann der Trend, dass sowas einfach gar nicht mehr nötig ist? Einfach vielleicht auch nur gute Politik liefern und dann nicht mehr mit Radieschen in der Fußgängerzone stehen?
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, also ich meine, die Wahl stand ja jetzt sowieso unter irgendwie außergewöhnlichen Vorzeichen, weil Corona hat ja tatsächlich zu Beginn des Wahlkampfs, also was man so klassischerweise als Zeit des Wahlkampfs irgendwie betrachtet, also die 2-3 Monate davor, da hatten wir ja durch Corona tatsächlich immer noch sehr viele Beschränkungen und ich sag mal, viele Formate, die so im Wahlkampf irgendwie auch genutzt werden, um Leute anzusprechen, konnten ja gar nicht stattfinden, ne? Und auch so diese klassische direkte Ansprache war ja erstmal sehr reduziert. Und bei Schleswig-Holstein, also wie gesagt, ich würde jetzt das erstmal singulär betrachten. Ich glaube, das muss man sich dann bei jeder Wahl so anschauen. Hatten wir ja jetzt wirklich eine Situation, in der es schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung gab. So, also es gab ja von Anfang an, so wie ich das auch wahrgenommen habe, ich war ja jetzt auch auf Wahlkampfterminen, habe die Kolleginnen hier in den umliegenden Kreisverbänden auch unterstützt, da gab es gar keine richtige Wechselstimmung. Also es gab ja keine Aufregerthemen oder dass man gesagt hat, Mensch, jetzt reicht's doch mal mit dieser Regierung. Das haben wir ja bei der GroKo zum Beispiel anders erlebt. So. Und in Schleswig-Holstein hatte man das Gefühl, irgendwie da wird gerade gar nicht so richtig gekämpft, weil eigentlich alle mehr oder weniger zufrieden sind und man nicht davon ausgeht, dass jetzt demnächst irgendwie dann ein großer Wechsel ansteht. Insofern, glaube ich, war es vielleicht weniger aggressiv, das Kämpfen um die Stimmen. Bei uns Grünen war es am Ende dann natürlich nochmal so, dass sich trotz dieser großen Zufriedenheit und auch, sag ich mal, den Signalen, dass die Leute grüne Politik, gerade was Energie und so weiter angeht, irgendwie ganz gut finden, dass sich dann trotzdem abzeichnete, dass auch ohne die Grünen da Mehrheiten möglich sind, dadurch, dass die CDU da so massiv zugelegt hat. Und da war es dann natürlich nochmal nötig, darum zu werben, dass am Ende nicht ein Ergebnis produziert wird, bei dem zwar alle die Grünen in der Regierung sehen wollen, aber es irgendwie von den Mehrheiten nicht mehr reicht. Ich meine, das müssen die jetzt so verhandeln und gucken, wie man da irgendwie am Ende da eine Koalition schmiedet. Aber mein Eindruck war, dass die Erkrankung von Daniel Günther jetzt, sag ich mal, nicht so reingehauen hat, weil ich weiß nicht, ob er Radieschen verteilt oder was er auch sonst verteilt hätte, aber der hatte ja schon vorher extrem hohes Ansehen, kam bei den Leuten gut an, galt ja als nahbarer Typ. Also ich glaube, auf den letzten Metern war es jetzt nicht zwingend notwendig, ihn da irgendwie nochmal nahbarer zu präsentieren, weil das als solcher galt er ja schon vorher.
Ja, noch ein paar Wochen hin und dann feierst du zweijähriges Jubiläum als Fraktionsvorsitzender der Grünen in einer Doppelspitze mit Dominik Lorenzen. Wie oft bekommt ihr beide euch eigentlich in die schlecht geschnittenen Haare von Dominik?
Also ich finde, die Frisur ist tatsächlich besser geworden von ihm in den letzten zwei Jahren. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber erstaunlicherweise passiert das relativ selten. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, mit ihm mir diesen Job zu teilen. Also es ist ja nicht so, dass wir zwei Jobs machen mit zwei Personen, sondern wir teilen uns ja quasi einen Job. Und also wir haben sehr, sehr viel Kontakt. Also es ist schon, glaube ich, sinnvoll, wenn man die Person, mit der man sich so einen Job teilt, der ja sehr intensiv ist, auch zeitintensiv, wenn man die Person auch mag und gut ertragen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit. So, das war ja für uns am Anfang auch schon irgendwie eine wichtige Grundvoraussetzung. Und also wir reden sehr viel miteinander. Wir versuchen uns natürlich abzugleichen. Wir haben unterschiedliche Themen, die wir betreuen, aber versuchen trotzdem natürlich immer zu gucken, was ist bei den anderen gerade los. Aber es gibt schon Momente, wo wir, glaube ich, unterschiedlich auf Dinge gucken, aber so richtig streiten tun wir uns eigentlich nicht. Also es ist meistens so, dass wir selber überrascht sind, wie ähnlich wir bestimmte Sachen bewerten. Und wir kommen auch relativ oft immer sehr schnell zu der gleichen Einschätzung, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen wollen. Also einen großen Dissens hatten wir da jetzt tatsächlich in den letzten zwei Jahren nicht. Und wenn es mal Situationen gibt, wo wir das Gefühl haben, so nee, da blicken wir jetzt wirklich tatsächlich anders drauf, dann haben wir ja auch noch einen Fraktionsvorstand, der nicht nur aus uns beiden besteht, sondern diskutieren auch Dinge gerne mal zu viert. Das ist aber wirklich sehr selten und es ist eigentlich trotzdem immer sehr nett. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Plus an dieser Arbeit in dieser Rolle.
Politische Beobachter sind von mehr Krawall ausgegangen in der Bürgerschaft mit Ihnen beiden an der Spitze. Wären die nun enttäuscht oder haben Sie nur eine kleine Corona-Pause eingelegt?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Frage des Stils. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag total entspannt durch diese Regierungsgeschäfte schwimmen und nie irgendwas Aufregendes passieren würde. Aber ich glaube, mindestens von uns ist es so, dass wir kein großes Interesse daran haben, jedes Mal, wenn wir irgendwie inhaltlich an verschiedenen Stellen aneinander geraten, auch mit dem Koalitionspartner oder auch irgendwie mit welchen Akteuren auch immer, dass dann, sag ich mal, das erste Mittel der Wahl ist, sofort die Öffentlichkeit darüber zu informieren und irgendwie darüber den Streit noch zu intensivieren, sondern ich glaube, wir halten es eher so, dass wir vor allen Dingen erstmal uns bemühen um Lösungen, ne, und dann in der Sache auch wirklich hart streiten und da auch, sag ich mal, vielleicht nicht nur Fans sammeln, wenn wir dann auch Dinge wirklich durchbringen und voranbringen wollen, aber ich glaube, angesichts der wirklich schwierigen politischen mittlerweile ja Weltsituation, halte ich es irgendwie auch nicht für sinnvoll, irgendwie jede inhaltliche Streiterei dann gleich in irgendwas Persönliches oder auch irgendwie öffentlich Dramatisches zu ziehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da ihren Spaß dran hätten, irgendwie im Detail auch immer nachzuvollziehen, an welchen Stellen wir uns da jetzt wirklich streiten. Und es gibt ja durchaus auch die Momente, wo solche Sachen dann transparenter werden. Aber ich glaube, angesichts der Probleme, die wir zu lösen haben, fände ich es auch irgendwie schädlich, wenn man jetzt nach außen irgendwie immer zeigt, guck mal, wir arbeiten uns an uns selber ab. Also ich habe das Gefühl, dass die Situation das nicht hergibt, dass man jetzt irgendwie überbordend viel darüber berichtet, an welcher Stelle man sich mit wem geeinigt hat, sondern dass man einfach nach außen zeigt, hey, guck mal, wir können vernünftig regieren und wir kommen auch zu Ergebnissen. So, und das ist, glaube ich, das, was Leute im Moment brauchen und nicht irgendwie nach außen getragene Streitereien. Also ich zumindest bin da kein Freund von.
Mit wem Sie aber ein bisschen im Clinch liegen, ist die CDU, die in der letzten Woche in der Bürgerschaft eine der ersten normalen Umsetzungen einer Bürgerschaftssitzung in dieser Legislaturperiode, die quasi die Verkehrspolitik des Verkehrssenators Agnes Tjax als gescheitert ansieht. Was macht das mit Ihnen?
Naja, das macht mit mir tatsächlich erstmal nicht so viel. Ich fand es, fast ein bisschen mitleidserregend, muss man sagen, dass die CDU wirklich in diesen schwierigen Zeiten den alten Hut da rauskramt, mit dem sie irgendwie nochmal belegen muss, dass sie wirklich nicht versteht, wofür eine Verkehrswende gut ist. Also, ne, das hat uns in der Sache, glaube ich, eher noch geholfen. Also ich hatte auch den Eindruck, so wie die Debatte verlaufen ist, dass die CDU sich selber gar keinen Gefallen damit getan hat. Ne, mit diesem irgendwie, früher war mehr Lametta-Gejammere, sondern es haben ja alle möglichen Akteure irgendwie sehr gut darstellen können, dass wir in einer Situation sind, in der wir wirklich viele Probleme der Stadt auch angehen. So. Und Agnes Tjax hat das ja auch sehr gut ausgerollt. Also diese Argumentation, die hat ja an sich schon einen uralten Bart, ne? Von wegen, ich möchte gerne, dass die ganze Stadt ideal für die Autos nutzbar ist und bitte keine Baustellen. Und gleichzeitig, das finde ich eigentlich das wichtigste Argument, hat unter dieser neuen Regierung der Verkehrssenator, ne, viel mehr Straßen saniert, die dann auch für dann normale Autos wieder besser nutzbar sind als alle vor ihm. So, und das funktioniert halt nur, indem es auch ab und zu mal eine Baustelle gibt. Aber dass das tatsächlich irgendwie bei der CDU nicht ankommt und dass sie auch kein anderes Thema findet, es ist halt ein bisschen traurig. Also in meiner Welt gibt es durchaus Themen, über die wir jetzt auch sehr viel ernsthafter reden können. Aber ich fand es, also in mir hat das nicht viel gemacht, weil ich gedacht habe, schön, dass ihr euch das Thema ausgesucht habt. Und am Ende sahen die halt damit alt aus. Ja, kann man machen. Also ich hoffe, dass wir irgendwie auch nochmal in andere Debatten kommen, die jetzt nicht so abgestanden sind.
Wir kommen jetzt leider auch nicht zu einem ernsthaften Thema oder eine ernsthafte Diskussion, denn wir sind schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Das heißt, die Top 3. Und ich würde gerne wissen, wenn denn mal zwischen den Bürgerschaftssitzungen Zeit ist, beziehungsweise in der normalen Arbeit und Bürgerschaftssitzungen, die sind ja meistens nachmittags, wo gehen Sie denn hin Mittagessen? Also wo gibt es die tollsten Mittagstische? Platz 3.
Naja, Platz 3, würde ich sagen, ist auf dem Weg zwischen Rathaus und unserem Büro in der Burchardstraße. Da gibt es diesen netten, ich fühle den immer noch als neu, aber diesen netten Laden Green Lovers heißt der. Da kriegt man recht schöne Salate und kann da immer noch alles Mögliche sich selbst drauf werfen lassen. Das ist schon nett. Also nicht nur, weil es auf dem Weg liegt, sondern weil das auch wirklich gut schmeckt. Und
weil es Green Lovers heißt und politisch sehr korrekt für Sie ist, ne?
Darüber habe ich mich tatsächlich bisher noch nicht irgendwie inspirieren lassen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es mir das Gefühl gibt, weil ich ehrlicherweise gar nicht jeden Tag dazu komme, vernünftig essen zu gehen. Aber wenn ich dann dahin gehe und so einen Salat oder sowas mir mitnehme oder so eine Bowl, dann habe ich das Gefühl, guck mal, ich ernähre mich ja auch gesund.
Ja. So, was machst du denn auf Platz 2?
Auf Platz 2, das ist auch nah bei uns dran, spricht aber nicht alleine dafür. Das ist der Laden, der heißt Bonhomme. Das ist bei uns auch um die Ecke irgendwie und da kann man richtig hübsch, kann man den ganzen Tag, glaube ich, essen, aber zum Mittag kann man sich da auch verschiedene Sachen zusammenstellen, so orientalisches Essen, ne? Das ist auch sehr nett, macht Spaß.
So, und dann Platz 1, Trommelwirbel.
Ja, da kann ich jetzt gar nicht so einen bestimmten Ort machen, aber ich muss mich leider outen als eine Person, die unheimlich gerne Asianudeln isst. Ne, ich finde, das ist schon eins der wesentlichen Punkte, warum ich gerne in einer Großstadt wohne, weil man fast außer nachts immer irgendwo Asian-Nudelboxen herbekommt mit viel scharfer Soße und ich finde, da gibt es mehrere.
Und wenig Glutamat, also, hoffentlich.
Ja. Ja, da wüsste ich jetzt gar keinen Laden, der das auch noch gewährleisten kann, aber für mich ist das schon, Mittag an der Hauptnahrungsquelle irgendwie zu gucken, an welchen verschiedenen Orten ich so eine Nudelbox herbekomme. Ne? Ich weiche auch gerne aus auf Läden, wo ich dann vor Ort essen kann, aber da sind diese verschiedenen Anbieter, die es gibt, für mich schon sehr relevant.
Gudi, wie heißt er denn jetzt eigentlich, der Asiate?
Welcher?
Ja, oder ist es egal?
Ja, das, egal. Ich kann die alle gar nicht so benennen. Das sind ja verschiedene von Ketten.
Heißen ja alle ähnlich. Irgendwas mit Asia. Genau. Ja, Jenny, vielen Dank. Wünsche dir guten Appetit bei meinem nächsten Mittagstisch und dann hören wir uns bald wieder hoffentlich. Und ein schönes Jubiläum mit Dominik und schöne Grüße an seinen Friseur. Bis dahin. Ahoi.
Alles klar. Vielen Dank.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.